Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben. Eine Produktion für Henrike, dem Mutter-Kind-Zentrum in Hannover.
Ja, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, die Geburt eines Kindes ist ja ein ganz besonders sensibles Ereignis. Viele werdende Mütter blicken diesem Moment mit großer Freude entgegen. Zugleich haben sie aber auch Sorgen, Ängste und Unsicherheiten, gerade auch was das Thema Geburtsverletzungen angeht. Bei einer vaginalen Entbindung können unterschiedliche Geburtsverletzungen auftreten, die überwiegend die Mama betreffen, weniger jetzt das Kind. Und genau darüber möchte ich heute sprechen mit der Oberärztin aus unserer Geburtshilfe, Dr. Dorothea Hausdörfer. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Und unserer Hebamme Sophie Elisabeth Theuerkauf.
Schön, dass auch du da bist.
Hallo, ich freue mich auch.
Ja, was sind denn Geburtsverletzungen tatsächlich ganz allgemein? Also was zählt da alles dazu unter diesem Begriff?
Also generell können natürlich in den sogenannten Geburtswegen, also an der Scheide der Vagina, der Vulva, also den Schamlippen, wir würden Vulvalippen sagen, am Damm können Verletzungen auftreten, weil eben das Gewebe, wenn das kindliche Köpfchen insbesondere geboren wird, stark gedehnt wird. Diese Dehnung, die kann eben zu Verletzungen führen, unterschiedlichen Ausmaßes.
Was gehört da alles dazu, wenn du jetzt von Verletzungen sprichst, also von bis?
Das häufigste oder das, was man auch am meisten kennt, sind eben Rissverletzungen. Es gibt aber auch kleinere Verletzungen, eher wie Schürfungen. Es kann Hämatome geben. Und dann gibt es eben auch die Verletzungen, die wir letztlich aus geburtshilflicher Sicht zuführen, also sowas wie einen Dammschnitt.
Gehen wir gleich noch speziell ein auf alles Einzelne. Jetzt ist es ja so, nicht jede Mutter bekommt gleich starke Verletzungen. Von welchen Faktoren hängt das denn ab?
Also da gibt es auf jeden Fall viele verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Tatsächlich ist es so, dass das Alter auch eine große Rolle spielt. Also jüngere Frauen haben da gute Voraussetzungen, dass sie weniger Verletzungen haben. Aber auch natürlich das Geburtsgewicht des Kindes ist ein ganz, ganz großer Faktor. Dann kommt die Gewebebeschaffenheit dazu. Das ist nun mal auch super individuell, wie das Bindegewebe aufgestellt ist. Und natürlich auch, wie die Geburt in der Austragungsphase, also am letzten Ende der Geburt verläuft. Also ob man da zum Beispiel eine Sauglocke mit einsetzen muss oder ob die Geburt insgesamt sehr lange dauert. Aber lange ist halt häufig auch wegen eines größeren Kindes. Und diese ganzen Faktoren spielen eine große Rolle. Letztendlich.
Kann man sagen, je stärker interveniert wird von eurer Seite, jetzt mit Glocke oder Zange, desto stärker oder höher sind auch die Verletzungen?
Es ist schon so, dass die sogenannten vaginaloperativen Entbindungsmethoden, da ist ganz weit vorne dabei die Sauglockengeburt, Zangengeburten sind sehr selten geworden, mit einem höheren Verletzungsrisiko einhergehen. Das ist nicht zwingend so, aber das erhöht das Risiko für eine Verletzung.
Spielt auch die Lage des Kindes tatsächlich eine Rolle beim Thema Verletzungen? Also ist jetzt beispielsweise die Beckenendlage vorteilhaft oder nicht so vorteilhaft?
Das tatsächlich nicht unbedingt, aber die Haltung des Kopfes macht einen großen Einfluss. Denn der Kopf, wenn er sich korrekt beugt, also das Kind wie bei so einer Vorwärtsrolle im Sportunterricht, das Kind auf die Brust nimmt, dann ist der Kopfumfang tatsächlich am kleinsten. Das kennt man davon, dass man zum Beispiel einen Rollkragenpullover besser anziehen kann, wenn man sich den so über den Hinterkopf anzieht. Da hat das Kind tatsächlich den kleinsten Kopfumfang. Und sobald die Kinder anfangen, wegen der Form des knöchernen Beckens der Mutter oder aus irgendwelchen anderen Gründen den Kopf nicht so schön auf die Brust zu nehmen, dann wird dieser Umfang größer und das Verletzungsrisiko steigt. Es gibt ja auch die klassischen Sternengucker sozusagen. Auch die haben einen etwas größeren Kopfumfang und damit ein etwas höheres Risiko dafür, dass eben eine Geburtsverletzung auftritt.
Aber das kann ich ja unter der Geburt als Mutter nur mäßig wahrscheinlich beeinflussen, wie mein Kind liegt, ne? Das ist doch
genau.
Es spielen denn auch psychische Faktoren eine Rolle, wie Geburtsangst, wie stark ich vielleicht verkrampfe und damit irgendwie verletzt werde bei der Geburt?
Also Geburtsangst oder der große Respekt davor spielt sicherlich immer eine Rolle, inwiefern man eben wirklich verkrampft oder entspannt ist oder wie gut man mit den Wehen mitgehen kann oder mit der ganzen Situation mitgehen kann. Und deswegen kann man aber nicht direkt sagen, das macht dann eine Geburtsverletzung mehr oder schlimmere Geburtsverletzung. Es ist einfach insgesamt natürlich schwieriger, mit viel Angst in die Geburt zu gehen, weil einfach viel Anspannung da ist. und Anspannung immer eher sich negativ auf das Geburtserlebnis auswirkt. Genau.
Wobei wir da natürlich da sind und als Expertin unterstützend begleiten und hoffentlich viel von der Angst nehmen können, gerade in dem Geburtsverlauf, wo man sich auch kennenlernt und miteinander Zeit verbringt.
So, dass man diesen Faktor auf jeden Fall reduzieren kann.
Genau, dass man auch Schritt für Schritt guckt, was kann man der Frau Gutes tun, damit sie mehr in die Entspannung kommt. Ne? Also sei es jetzt irgendwie durch Schmerzmittel, durch Massage, durch Aromatherapie, durch Dasein einfach oder dann vielleicht eine PDA, auch wenn sie das vorher nicht wollte. Also so, dass man damit geht. Ne? Genau.
Fangen wir mal mit den Blutergüssen an. Wie entsteht sowas? Wie sind die Beschwerden?
Es gibt sicherlich relativ häufig so kleinere Einblutungen, Hämatome, die einfach ein bisschen Druckbeschwerden machen nach der Geburt, dass die Frauen nicht so angenehm sitzen können. Es gibt eben unter so Schürfungen kleinere Einblutungen, kleinere Hämatome. Und selten gibt es mal größere Hämatome, die dann wirklich auch eine Operation notwendig machen, dass man nochmal eine kurze Narkose macht und wirklich im OP so ein Hämatom ausräumt, sagen wir, um dann wieder eine ordentliche Naht zu machen. Ein Hämatom ist ja eine Einblutung und überall, wo sich Blut ansammelt, fängt das Blut an zu gerinnen, wird so fester und dann kann der Körper das selber nicht so gut abbauen an der Stelle. Und dann kann es da natürlich auch nicht gut heilen, weil ja die Wundränder nicht aufeinander kommen und es entsteht ein starkes Druckgefühl. Und deshalb würde man dann eben so ein Hämatom entfernen, operativ, mit einer Narkose oder eben einer Spinalanästhesie, also auf jeden Fall einer guten Schmerzerleichterung, dann die Naht neu machen oder eben überhaupt eine gute Naht da setzen. Und dann kann das eben auch gut und schön heilen.
Wie muss ich mir denn das als Laie vorstellen? Für mich ist ein Bluterguss oder ein Hämatom, wenn ich es irgendwo am Knie habe, weil ich mich gestoßen habe, ein blauer Fleck. Ist das tatsächlich auch vergleichbar dann im Vulva-Bereich, oder?
Schon. Meistens passiert ja durch die Überdehnung, durch die Kraft, die in der Geburt wirkt, also durch den Kopf oder das Kind, was sich eben durch die Geburtswege schiebt, können kleine Blutgefäße eben reißen, kaputt gehen. Das ist jetzt erstmal nichts total Schlimmes. Ne? Das ist einfach ein Kraftakt. Geburt ist und bleibt ein Kraftakt. Und dann passiert das und Muskelfaserzellen werden überdehnt, reißen und man hat halt wie kleine, auch einen kleinen Muskelkater im Beckenboden. Ne? Also das, oder kleinen, manchmal auch einen großen Muskelkater. Wenn in der Scheide zum Beispiel eine Rissverletzung entsteht, da kann es auch mal ein größeres Gefäß treffen und dann blutet es nach hinten oder innen irgendwo ein. Und dann passiert so ein Hämatom. Weil der Körper ja schlau ist und Gerinnung macht, also es irgendwann wieder stoppt, aber dann hat man eben diesen Druck und der ist nur bis zu einem gewissen Grad tolerierbar dann. Und in einem größeren Fall und mit stärkeren Schmerzen und mehr Druckgefühl muss es dann besser operativ nochmal entfernt werden. Aber das kommt nicht so oft vor. Also blaue Flecken eher am äußeren Vulva-Bereich oder so am Dammbereich, das schon mal eher, das kann auch gut sein, dass man da nicht so gut sitzen kann oder so, aber da gibt es dann Möglichkeiten, das zu lindern. Gehen wir später nochmal drauf ein.
Welche Beschwerden macht denn so ein Hämatom? Also ist das vor allem beim Sitzen dann so, man kennt das ja vom klassischen blauen Fleck, der ja auch einfach wehtut
bei Druckschmerz.
Ja. Ah, okay. Auch beim Wasserlassen?
Da macht das Hämatom eigentlich keine Beschwerden. Beim Wasserlassen sind eher die Schürfungen das Unangenehme. Also so aufgeschürfte Haut, das kennt man ja, dass man da eben nicht gerne Wasser drüber laufen lässt. Und Urin hat ja noch ein paar andere Inhaltsstoffe als Wasser und macht da durchaus ein bisschen so ein brennendes Gefühl, was man da machen kann, damit es ein bisschen weniger unangenehm wird. Besprechen wir, glaube ich, später.
Okay. Wie schnell heilt sowas? Also reden wir da jetzt eher von 2 Tagen, von 2 Wochen? Einfach mal, dass man so eine grobe Einordnung hat.
Dass ein Hämatom, also ein ordentlich starker blauer Fleck weggeht, das dauert schon eine ganze Zeit. Also ich spreche jetzt mal so, im Frühwochenbett sieht man jeden Tag dann als Hebamme, dass das immer kleiner wird, aber das braucht schon so eine Woche, 2 Wochen auf jeden Fall. Also das, wenn das ein Hämatom ist, was man so ordentlich merkt, ja. Ansonsten ist der Körper Gott sei Dank in dieser ganzen Phase rund um die Geburt super oft eingestellt, dass Wundheilung gut verläuft, auch in dem Bereich. Das ist schon schlau gemacht. Das heißt, grundsätzlich heilen Verletzungen in der Regel wirklich zügiger, als man das eigentlich erwartet.
Der Körper ist ja quasi überschwemmt von Östrogen in der Schwangerschaft und Östrogen ist einfach für Gewebe ein wahnsinnig gutes, unterstützendes Mittel zur Heilung. Wenn wir nicht so viel Östrogen hätten rund um eine Geburt, wäre tatsächlich dieser Vorgang der Geburt so nicht möglich.
Das ist ja spannend. Also man kann das auch medizinisch durch das Hormon sozusagen erklären.
Ja, unter anderem. Ne?
Ja. Also. Die Überdehnung, was versteht man denn darunter und welche Beschwerden macht sie?
Ja, letztendlich ist ja das so, dass die Geburtswege aus verschiedenen Strukturen bestehen, also Muskulatur, Fasziengewebe, Bindegewebe. Und durch das Kind wird das eben alles zur Seite geschoben und ja, weggedrückt, ja, und damit auch überdehnt. Und man muss sich das schon so ein bisschen vorstellen wie so eine Muskelzerrung letztendlich. Also ein Muskel, der eigentlich eine bestimmte Struktur, Form, Größe hat, wird Kraft draufgegeben und Druck. Und dadurch wird er einfach richtig überdehnt. So. Und dann haben viele Frauen, habe ich ja schon gesagt, sowas wie so Muskelkaterbeschwerden, auch wenn jetzt erstmal nichts reißt oder nichts kaputt geht, keine großen Blutgefäße verletzt werden, aber so Mikromuskelfaserrisse und sowas, das gibt's halt doch. Also das heißt, Gewebe wird einfach durch die Kraftaufwendung ja überdehnt in dem normalen Maße. Und dafür sind wir ja auch gemacht. Also der Körper ist ja vorbereitet eben auf hormoneller Ebene und das darf schon so sein. Und das darf dann eben auch im Wochenbett sich relativ schnell regenerieren. Und das tut es dann eigentlich auch.
Das ist natürlich was, was wir so nicht sehen können.
Genau.
Also diese generelle Überdehnung der Muskulatur, die sehen wir nicht. Wir sehen nicht den kompletten Einfluss aufs Bindegewebe, den diese Dehnung ja auch hat. Also der Beckenboden besteht ja aus Muskulatur und auch aus Bindegewebe. Und beim Bindegewebe kann man sich das dann am ehesten so eben wie eine Bänderzerrung zum Beispiel vorstellen. Ja? Oder im blödesten Fall eben auch wie einen Bänderriss irgendwo in der Tiefe, den man aber eben nicht unbedingt sieht und auch nicht direkt sinnvoll beheben kann. Das heißt, es sind nicht alle Geburtsverletzungen so, dass wir die sehen und direkt korrigieren können. Das muss man eben auch sagen und wissen. Und wir haben natürlich auch Nerven, ein feines Nervengeflecht am Beckenboden. Und was wir da an Dehnungsbeschwerden sozusagen sehen, ist tatsächlich, dass manche Frauen den Beckenboden nicht so gut spüren nach der Geburt, weil einfach diese kleinen Nerven in Mitleidenschaft gezogen wurden durch die Dehnung des Beckenbodens. Und dann kann das sich eben einfach so ein bisschen fremd anfühlen. Das Gefühl eben auch für Wasserlassen, manchmal für Stuhlgang ist so ein bisschen eingeschränkt in den ersten Tagen, Wochen nach einer Geburt. Vieles davon reguliert sich aber eben von selbst.
Und weil du auch gerade von Nerven sprichst, das regeneriert sich auch alles.
Ja, auch Nerven regenerieren sich ja. Die brauchen aber halt eine ganze Weile, wenn jetzt so kleine sozusagen Spitzen von so ganz feinen Nerven abgerissen oder sehr gedehnt sind, dann brauchen die einfach relativ lange, um sozusagen wieder ins Gewebe reinzuwachsen. Aber das tun sie.
Du hast jetzt auch gerade gesagt, viele Verletzungen sieht man oft erstmal so gar nicht. Wenn man jetzt, ich sag mal, einen Knochenbruch hat, dann macht man ja ein Röntgen, ein MRT, man macht einen Ultraschall. Mhm. Das kann man ja bei Geburtsverletzungen, hat man ja jetzt gar nicht so ein diagnostisches Mittel, um das festzustellen, oder? Also es ist wahrscheinlich rein auf Sicht oder kann man da sonst noch mit anderen Untersuchungsmethoden rangehen?
Also Sicht und Tasten sind unsere Mittel, die wir unmittelbar nach der Geburt haben. Und auf längere Sicht können wir einen Ultraschall mit dazu nehmen. Das ist aber tatsächlich direkt nach einer Geburt nicht etabliert im klinischen Standard und auch im Moment ohne Evidenz, also ohne dass wir damit sinnvoll was anfangen könnten zu dem Zeitpunkt.
Zunächst muss man dem Beckenboden erstmal seine Zeit geben zum Heilen und zur Regeneration nach so einem Event, sage ich mal, und so einer Belastung, die er da hatte. Und wenn er die hatte, dann merkt die Frau ja auch selber erst vielleicht, wo gibt es noch Problematiken oder eben ist es erstmal wieder ein gutes Gefühl, kommt der Körper zurück, habe ich Kraft im Beckenboden oder eben nicht. Und dann kann man nochmal weiter in die Diagnostik gehen oder weiterschicken, bestenfalls.
Gehen wir mal auf die verschiedenen Risse ein. Fangen wir mal von vorne an. Was ist denn ein Scheidenriss? Was passiert da?
Bei einem Scheidenriss reißt das Gewebe, also die Schleimhaut und das Unterhautgewebe in der Vagina. Das sind relativ typische, häufige Verletzungen, die aber gut zu versorgen sind, sich sehr gut nähen lassen und dann auch entsprechend gut heilen. Und von daher sind das keine Verletzungen, die uns jetzt besonders Sorge bereiten. Die bluten häufig ein bisschen, weil einfach die Vaginalschleimhaut sehr, sehr gut durchblutet ist, was dann ja wieder ein Vorteil ist für die Wundheilung. Und deshalb versorgt man die auf jeden Fall, damit es nicht blutet. Stichwort Hämatome. Aber die heilen sehr gut.
Okay, also in dem Fall würdet ihr da auf jeden Fall nähen.
Alles, was blutet, wird auf jeden Fall genäht. Alles, wo Muskulatur betroffen ist, die wieder aneinander kommen muss, damit Funktionalität wiederhergestellt werden muss, soll, wird auch genäht.
Ah, okay. Ja. Welche Symptome macht denn so ein Scheidenriss? Welche Beschwerden?
Tendenziell nach der Geburt kaum Beschwerden. Also die Frauen, die eine Scheidenverletzung wirklich innenliegend haben und eine Naht, die merken davon in der Regel gar nichts. Das ist ganz gut.
Da ziehe ich doch da direkt mal meine Frage vor, die ich eigentlich viel später stellen wollte. Man hört, dass viele Verletzungen unter Geburt gar nicht so wehtun oder wahrgenommen werden von den Frauen. Wie kann es sein, dass eine Frau das nicht spürt?
Tatsächlich ist der Wehenschmerz intensiver und wird anders wahrgenommen. Und man hat ja vor allen Dingen aber auch so eine Flutung von körpereigenen Hormonen und kommt in der Regel unter der Geburt dann in so einen anderen Zustand. Und das ist dann nicht mehr so relevant. Die Frauen empfinden das schon gerade in der letzten Phase so, dass sie dann ja auch mitschieben und das produktiv merken, dass das Kind tiefer rutscht und sind motiviert, das rauszuschieben. Und da ist alles andere egal. Es ist so eine Überdehnung und die Nerven sind vor allen Dingen so überdehnt, dass die das nicht mehr transportieren in der Form.
So den Schmerz sozusagen
ja,
zu hören.
Ja, also es ist nur noch der Druck da. Der Druck, dass das Kind jetzt kommt und dass es raus soll, ja. Und da wird alles andere ist da so ein bisschen im Hintergrund rauschen nur. Das merkt man nicht.
Der weibliche Körper ist abgefahren, ne?
Ja, und Wehenschmerz überdeckt es eben
ja,
einfach,
genau, wie du gesagt hast. Ja.
Dann gibt es auch noch den Vulvalippen- und Klitorisriss, die oft zusammen auftreten, habe ich gelesen. Stimmt das?
Also klitorisnahe Verletzungen, Risse oder Schürfungen, die gibt es schon immer wieder. Aber dass es jetzt einen Klitorisriss gibt, ist wirklich zum Glück nicht so häufig. Kommt ja auch manchmal, kommen wir vielleicht dann noch zu, auch auf Geburtspositionen und so an. Aber dass die Vulvalippen abschürfen, so ein bisschen aufgehen, leicht einreißen, das kommt schon vor. Ne? Und das ist dann halt aber gut, also ganz oft gut zu versorgen und blutet und brennt leider ein wenig. Aber das können wir dann auch gut behandeln.
Aber würde man das versorgen von eurer Seite oder ist das was man alleine heilt?
Wenn es blutet oder stark blutet, dann würde man das schon leicht versorgen und zusammennähen.
Okay, wie muss ich mir das nochmal örtlich gesehen vorstellen? Also wir haben eben ja vom Scheidenriss gesprochen. Was ist da jetzt der Unterschied, was in dem Falle beim Vulvalippenriss und beim Klitorisriss kreist, im Gegensatz zum Scheidenriss? Voll die Reihenfrage jetzt.
Also die Scheide oder die Vagina ist ja eben innenliegend im Körper, die sehen wir ja so nicht. Also da müssen wir schon in die Scheide vorsichtig hineingucken, um einen Scheidenriss zu erkennen. Und einen Riss an den Vulvalippen, den sieht man eben einfach, indem man äußerlich sich die Vulva anguckt, vorsichtig zwischen die Vulvalippen schaut und dann sieht man das eben eher äußerlich.
Dann kommen wir zum Dammriss. Das ist ja nochmal was anderes als der Scheidenriss. Was unterscheidet ihn? Und da gibt es ja auch unterschiedliche Schweregrade. Vielleicht könnt ihr da mal drauf eingehen, auf den Dammriss.
Also der Damm ist ja der Bereich zwischen der Vulva, dem Vaginalausgang, und dem After. Das ist das, was wir Damm nennen. Der Damm besteht eben in seinen tieferen Schichten aus Dammmuskulatur. Das ist ein Teil des sogenannten Beckenbodens. Das bedeutet, dass wir bei einem Dammriss zumindest ab, wir sagen Grad 2, auch Beteiligung von Muskulatur haben. Und das ist ja was wir zum Beispiel bei einem Riss in der Scheide nicht haben. Da ist keine Muskulatur beteiligt, sondern beim Dammriss haben wir dann eine Beteiligung von Muskulatur. Wir teilen das ein in 4 Schweregrade, die Dammrisse. Der Dammriss ersten Grades ist so eine kleine oberflächliche Verletzung der Haut und des Unterhautgewebes am Scheidenausgang sozusagen. Also wenn man sich die Vulva so vorstellt, wir neigen dazu, das so ein bisschen mit Uhrzeiten sozusagen zu machen. Also vorne, wo der Harnröhrenausgang und die Klitoris sind, das ist 12 Uhr. Der Damm und der klassische Dammriss passiert bei 6 Uhr, also unten. Und der Dammriss ersten Grades ist eben die kleinste Dammverletzung. Dann gibt es eben den Dammriss zweiten Grades. Da ist die Haut, das Unterhautgewebe und die Dammmuskulatur betroffen. Und wenn man von Dammriss dritten und vierten Grades spricht, spricht man von den höhergradigen Dammrissen. Beim Dammriss dritten Grades ist der Schließmuskel des Afters betroffen. Und beim Dammriss vierten Grades ist der Riss so weit, dass tatsächlich auch die Rektumschleimhaut mit betroffen ist. Also, dass der Schließmuskel gerissen ist und es noch ein bisschen weiter sozusagen um die Ecke in Richtung Rektum-Schleimhaut reißt.
Das stelle ich mir
schmerzhaft vor und auch Richtung Stuhlgang jetzt nicht so einfach nach der Geburt, oder?
Also es ist tatsächlich so, dass man die Dammrisse auch dritten Grades nicht mehr merkt aus meiner Erfahrung als ein Dammriss zweiten Grades direkt nach der Geburt. Also eine Frau, die gerade geboren hat, kann nicht selber sagen, ich habe einen Dammriss zweiten oder einen Dammriss dritten Grades oder es tut so weh, weil der Schließmuskel gerissen ist. Das ist nicht so. Also der Schließmuskel selbst, der tut nicht weh, wenn er gerissen ist. Ja.
Okay.
Da ist es dann eben an uns, dass wir uns das gut angucken und dass wir eben insbesondere diese drittgradigen Dammrisse sicher erkennen. Und dafür haben wir Expertise und Ausbildung, erkennen diese Dammrisse, um sie dann eben professionell zu versorgen, damit es eben nicht zu Folgeproblemen kommt. Du hast es gerade angesprochen, Stuhlinkontinenz oder auch Inkontinenz für Luft, also für Blähungen, wären die typischen Beschwerden nach einem nicht gut geheilten Dammriss dritten Grades. Und das wollen wir natürlich unbedingt verhindern, weil es eben ja einen großen Einfluss auf Lebensqualität hat. Entsprechend müssen wir diese Verletzung auf jeden Fall sehr, sehr gut erkennen und sehr gut versorgen.
Wie häufig kommt sowas dritten oder vierten Grades vor?
Da befinden wir uns bei den vaginalen Geburten im niedrigen einstelligen Bereich.
Okay, also ist es eher Grad 1 und 2, was häufiger auftritt?
Ja.
Okay.
Ja.
Und jetzt muss ich trotzdem mal fragen, wie gehe ich danach auf Toilette, wenn mein Schließmuskel gerissen ist? Oder kriege ich dann tatsächlich einen Katheter?
Nein. Ja, das ist ein großes Thema, aber letztendlich versuchen wir durch Maßnahmen den Stuhlgang weich zu halten, also so abführende Maßnahmen also zu unterstützen, damit das eben nicht zu fest wird. Und das ist auf jeden Fall eine Gratwanderung im Wochenbett, weil man hat ja auch eine Bewegungseinschränkung und der Flüssigkeitshaushalt verschiebt sich und so. Da muss man gut drauf achten und auch auf die Ernährung achten, die Trinkmenge und Schmerzmittel nehmen, natürlich auch abschwellende Maßnahmen. Und das, was wir vorhin schon sagten, die Bedingungen für Wundheilung sind Gott sei Dank in der Zeit gut. So, dass es dann doch auch relativ zügig geht, erstmal wieder in so eine gewisse Normalität zu kommen. Aber es braucht definitiv dann Zeit und Geduld und noch längerfristig diese Maßnahmen, den Stuhl eben weich zu machen und darauf zu achten, dass man nicht mitdrückt, zum Beispiel so doll. Also das ist auf jeden Fall ein bisschen herausfordernder dann im Wochenbett.
Gibt es sonst noch Symptome, die so ein Dammriss sozusagen hervorruft? Also ich hatte jetzt irgendwie Richtung, also Schmerzen, Infektionsgefahr irgendwie was gelesen?
Die Schmerzen in der Regel, das ist meine Erfahrung, kommen wirklich eher durch Einblutungen oder solche Hämatombildungen, die vielleicht noch nicht operativ entfernt werden müssen, aber trotzdem da sind und Druck machen. Infektionsgefahr, na klar, besteht, aber auch das sehen wir zum Glück nicht so häufig, muss man sagen, dass sich eine Naht wirklich schlimm infiziert. Auch das kriegt der Körper oft ganz gut geregelt, obwohl da so viele Bakterien und Keime einfach sind. Wichtig ist da auch häufig auf Toilette zu gehen, häufig Wasser zu lassen, das Ganze immer wegzuspülen, sage ich mal. Und wenn man dann ab und zu Schmerzmittel einfach auch nimmt, wenn man weiß, man vielleicht, weiß ich nicht, die Frauen haben ja manchmal dann doch einen Kinderarzttermin, den sie wahrnehmen müssen und sind einfach auch mal unterwegs im Wochenbett, was nicht zu vermeiden sein kann. Und dann ist es gut, man nimmt eben auch mal die Schmerzmedikation und ruht sich danach, aber bitte, ja, ganz gut aus.
Bei einem Dammriss reißt die Stelle ja von alleine, während es im Gegenzug ja auch noch den Dammschnitt gibt, der von euch unter der Geburt bewusst ja durchgeführt wird. Warum macht man das erstmal und ja, wie läuft sowas ab? Betäubt man diese Stelle?
Also der Dammschnitt ist von der Tiefe der Verletzung her vergleichbar mit dem Dammriss zweiten Grades. Um das einmal so einzuordnen von der Schwere der Verletzung her. Wir versuchen, Dammschnitte zu vermeiden in unserer Geburtshilfe, weil wir eben wissen, dass das Gewebe, das selber reißt, durchaus eine etwas bessere Heilungstendenz hat, weil Gewebe eben dort kaputt geht normalerweise, wo es auch wieder gut heilen kann. Also so ein bisschen die Idee einer Sollbruchstelle vielleicht, ja. Von daher versuchen wir eben Dammschnitte nur dann zu machen, wenn sie wirklich nötig und wichtig sind. Und der Hauptgrund für einen Dammschnitt ist, wenn es dem Kind unter der Geburt nicht gut geht. Also wenn wir merken, dass die Geburt, die letzte Phase der Geburt, sehr stressig ist für das Kind. Wenn wir sehen, dass die Herztöne sich nicht mehr gut erholen und wir mit dem Dammschnitt ein bisschen Zeit sparen. Also das Kind dadurch dann schneller geboren werden kann und schneller aus seiner etwas stressigen Situation sozusagen befreit wird.
Also das ist dann notwendig, um einfach die Situation des Kindes sozusagen zu
verändern. Ja, ja, das würden wir eben bei einer Geburt dann auch entsprechend besprechen, mit der Frau eine kurze Aufklärung machen, das Einverständnis dazu holen, trotz der vielleicht eiligen Situation, und das dann durchführen mit einer lokalen Betäubung. Also machen wir vorher eine lokale Betäubung, ähnlich so wie man das von einer Zahn-OP kennt am Damm, so dass man dann eben diesen Schnitt gerade auch in dem gedehnten Gewebe, wo das Köpfchen sowieso schon gegendrückt, ganz wenig spürt tatsächlich.
Okay. Kommen wir zum Schluss nochmal zu dem sogenannten Zervixriss. Wenn ich richtig recherchiert habe, ist der relativ selten. Dann sprecht man nur kurz an. Was versteht man darunter?
Also die Zervix ist ja der Muttermund, also der unterste Teil der Gebärmutter. Und ein Zervixriss ist tatsächlich sehr selten, weil wir dem Gebärmutterhals oder dem Muttermund Zeit geben, sich langsam zu öffnen und in dem eigenen Tempo zu öffnen. Erst dann, wenn er richtig auf ist, wir sagen 10 Zentimeter oder vollständig geöffnet zu dem Muttermund, dann gehen wir sozusagen in eine aktivere Austrittsphase der Geburt über, sodass dann mitgepresst werden kann. Und dann ist er ja aus dem Weg und dann gibt es da normalerweise keine Rissverletzungen in diesem Bereich. Das kann mal passieren, ist aber wirklich tatsächlich selten.
Okay. Treten diese Verletzungen häufig kombiniert auf?
Wir sehen schon sehr typische Kombinationen auch. Also wir sehen häufig bei einem Dammriss auch eine Labienschürfung, also eine Schürfung der Vulvalippen, oder auch ein bisschen Scheidenriss mit Labienverletzungen. Das sind schon Kombinationen, die eben passieren.
Wird die Stelle betäubt, bevor man näht, oder ist das dann tatsächlich gar nicht notwendig in der Prozedur?
Es ist schon so, dass eben die Geburtsverletzung in dem Moment, wo sie entsteht, bei der Geburt nicht als zusätzlicher, wesentlicher Schmerz wahrgenommen wird aus unserer Sicht, aber dass natürlich in dem Moment, wo das Kind dann da ist, der Damm oder die Geburtswege eben doch empfindlich sind und man dann auf jeden Fall auch eine Betäubung, eine lokale braucht, um das ordentlich zu versorgen und eine ordentliche Naht zu machen und da sich jetzt auch nicht mit zu quälen. Das heißt, wir machen entweder eben eine lokale Betäubung, um es zu nähen, oder wir nutzen zum Beispiel, wenn eine PDA liegt, einfach auch die PDA noch dafür. Das funktioniert auch sehr schön und dann kann man das sehr gut versorgen, dass es eben nicht Schmerz.
Du hast gerade gesagt, ihr könnt die PDA nutzen, das heißt, da gibt es dann gar nicht zusätzlich eine lokale Betäubung?
Also häufig kann man da durch die Notwendigkeit von lokaler Betäubung deutlich reduzieren, dass man einfach weniger lokale Betäubung braucht und sich das insgesamt deutlich weniger unangenehm anfühlt, diese Naht.
Genauso wie Lachgas, das kann man zum Beispiel auch nochmal nutzen. Das machen wir auch manchmal noch nach der Geburt. Einfach als zusätzliche Option.
Okay.
Ja.
Und die Mamas haben ja dann sozusagen ihr Baby schon bei sich, während ihr da unten zugange seid. Das heißt, die sind ja eigentlich ganz gut abgelenkt und beschäftigt, oder?
Eigentlich schon.
Gibt es aus eurer Erfahrung gute Positionen, die vielleicht gar nicht so beckenbelastend oder beckenentlastend sind, die weniger Geburtsverletzungen hervorrufen?
Es ist schwer zu sagen. Also ich kann jetzt auch die aktuellen Studien dazu nicht genau sagen. Aber aufrecht ist natürlich auch mehr Kraftaufwand und mehr Druck. Erstmal, ich finde das immer gut, in so einer Seitenposition zu sein mit der Frau. Es gibt aber zum Beispiel, darauf zielt das ja dann auch ein bisschen hinaus, der Durchtritt des Köpfchens vom Kind, den regulieren wir Hebammen ja in der Regel mit unseren Händen und machen so einen sogenannten Dammschutz. Das lernen wir auch in unserer Ausbildung, dass wir den Kopf ein bisschen bremsen und langsam über den Damm gleiten, ja, oder gleiten lassen. Man muss aber dazu sagen, dass erstaunlicherweise Frauen, die zum Beispiel völlig überrumpelnd zu Hause ihr zweites Kind bekommen haben, oft gar keine Verletzungen haben und da hat keiner die Hand am Damm gehabt. Da gibt es auch sehr viele kontroverse Diskussionen und auch versuchte Studien, das immer wieder irgendwie so ein bisschen zu verifizieren, aber das ist gar nicht so einfach. Also wenn man die Frauen oft machen lässt und die eine intuitive Position haben, ist es wahrscheinlich so, dass der Damm besser dabei wegkommt.
Tendenziell kann man ja davon ausgehen, dass wenn es leicht geht, dass dann eben auch das Kind eine günstige Position einnimmt und eigentlich das Risiko geringer sein müsste. Aber wie gesagt, eine ganz wasserdichte Datenlage gibt es da nicht.
Nee, und manchmal ist es eben auch nicht nur der Kopf, sondern dann kommt noch eine Hand an dem Kind bevor man eigentlich damit gerechnet hat. Und dann gibt es manchmal auch noch so Situationen, wo einfach Platz gebraucht wird und sich der Körper Platz macht. Und das haben wir nicht, hat keiner von uns in der Hand.
Kommen wir mal zur Prävention. Wie kann ich denn diese Verletzungen als Mama vorbeugen? Also wo kann ich proaktiv was tun und bei welchen Verletzungen ist es, ich sag mal in Anführungszeichen, nicht absehbar?
Sehr schwieriges Thema. Also es gibt da nur so bedingt auch wissenschaftliche Evidenzen zu, was man da jetzt wirklich proaktiv oder präventiv machen kann. Ne? Also weil wir bringen ja alle ganz viel mit, unsere Gewebestruktur. Wir können nur bedingt beeinflussen, wie schwer wird unser Kind. Also ne? Oder wir wissen auch nicht, was für einen Geburtsverlauf wir haben werden, bevor wir in die Geburt gehen. Ist der lang oder ist dann die Austreibungs- oder Austrittsphase doch vielleicht eher kurz. Das hat alles Vor- und Nachteile. Ne? Also wenn das alles so ganz peu à peu geht, dann kann sich Gewebe gut dehnen. Aber das, ja, das weiß man auch nie. Ne? Das hängt davon ab, wie geht's dem Kind. Also es sind super viele Faktoren, die einfach reinspielen. Es gibt auf jeden Fall Untersuchungen oder auch immer wieder ja, den Wunsch dazu gucken, dass man zum Beispiel mit Dammmassage zumindest das Gewebe gesund hält, weich macht, das ist immer wichtig. Gesundes Gewebe hat eine gewisse Widerstandskraft und kann gut nachgeben, ja. Aber
wie trainiert man denn sowas oder massiert sowas?
Ja, mit Öl. Tatsächlich kann man verschiedene Öle da benutzen und diesen Dammbereich, also genau diese Stelle zwischen Scheidenausgang und Anus wirklich intensiv massieren. Das geht. Und sich davor rantasten. Man kann das mit der Hebamme machen, man kann das natürlich mit dem Partner, der Partnerin machen, wenn man das möchte und ausprobieren, wie sich das einfach auch anfühlt, wenn da mehr Druck drauf kommt. Und da wäre jetzt der nächste Punkt, es gibt eine Erfindung, die nennt sich Epino. Das ist ein Ballon, den man aufpumpen kann, den man in die Scheide einführt, den man unterschiedliche Füllungen sozusagen zuführen kann, um zu trainieren, wie sich das anfühlt, wenn in der Vagina der Kopf dann irgendwann ist und auch diesen Druck mal zu spüren. Und das war schon mal vor vielen, vielen Jahren ein bisschen Trend. Dann ist das wieder so ein bisschen zurückgegangen. Es scheint gerade wieder so ein bisschen moderner zu werden, das zu nutzen oder auszuprobieren. Das müssen die Frauen selber letztendlich für sich auch mal dann ja austesten und ja trauen oder so. Aber man kann nicht sagen, nur weil ich das jetzt mache, wird mir definitiv nichts passieren. Ne? Also plädiere eher dazu, dann zu sagen, okay, es ist ein gutes Instrument, um sich überhaupt mit seinem Körper nochmal auseinanderzusetzen, um ein Gefühl dafür zu kriegen. Vielleicht ist man da auch noch total angstbelastet oder hatte schon mal andere Verletzungen oder andere gynäkologische Probleme, die da auch dazu führen, dass es einem da einfach nicht gut mitgeht. Und da zu sagen, okay, jetzt mache ich das mal proaktiv. Das wird nicht schaden, sagen wir es mal so.
Das setzt sich dann da ein. Also ja. Das teste ich nicht im unschwangeren Zustand, sondern tatsächlich in der Schwangerschaft.
Das kann man in der Schwangerschaft machen. Und der Körper bereitet sich ja auch schon vor. Die Frauen merken ja schon auch vor allen Dingen in solchen Hormonschüben, dass die Vulvalippen geschwollener sind, praller sind, dass das irgendwie alles irgendein Gefühl irgendwie größer wirkt oder wird, ja, aufgelockerter. Manche merken natürlich auch schon in der Schwangerschaft, dass der Beckenboden weicher wird und haben Urinverlust auch zum Teil. Das ist immer ein wichtiges Hinweiszeichen, wo man auch unbedingt drüber sprechen sollte, dass wenn das bemerkt wird und zwar regelmäßig, gerade schon beim ersten Kind muss man da ein bisschen genauer hinhören. Aber solche Sachen kann man oder sollte man eben besprechen mit den betreuenden Hebammen und GynäkologInnen und oder auch in so einer geburtshilflichen Sprechstunde, wenn man da vor der Geburt ist, das ist total wichtig. Andere Sachen, also außer jetzt die Dammmassage oder dieses Epino zu Himbeerblättertee oder Sitzbädern, die man so machen kann, gibt es keine wissenschaftliche Evidenz in dem Sinne. Und das sind so Erfahrungswerte und ja.
Wie sieht es mit dem Thema Beckenbodentraining aus? Das ist ja dann auch nach der Geburt nochmal ein Riesenthema. Ist das auch in der Schwangerschaft ein Thema, was ich trainieren kann und da positiv mit beeinflussen kann?
Also ein in der Schwangerschaft bereits gut trainierter Beckenboden hat keinen unmittelbaren Einfluss auf die Verletzungsrate unter Geburt, was diese sichtbaren Verletzungen angeht. Aber wir müssen natürlich, wenn wir über Beckenboden sprechen, und das haben wir bisher jetzt noch nicht gemacht, auch über die langfristigen Auswirkungen, die Geburten auf Beckenboden haben, sprechen. Und da wissen wir, dass Frauen, die früh Beckenbodentraining machen und auch in Schwangerschaften Beckenbodentraining machen, einen guten langfristigen Effekt tatsächlich erreichen können. Aber Beckenbodentraining ist wirklich eine Mammutaufgabe und ein lebenslanger Marathon, würde ich mal sagen, weil es einfach wirklich nicht so einfach ist, das in eine tägliche Routine zu überführen, bestenfalls, und dann da auch langfristig dran zu bleiben, gerade auch nach einer Geburt, wenn man dann ja auch ein Kind hat und ganz viele andere Dinge um die Ohren, und dann vergessen viele Frauen auch ein bisschen, dass sie selber ja auch langfristig mit diesem Beckenboden leben müssen. Und das ist auch irgendwie völlig normal. Und dann macht man irgendwann Rückbildungsgymnastik, aber mit 10 Terminen Rückbildungsgymnastik ist es eben nicht getan. Da muss Frau weiter dranbleiben. Und das ist einfach ganz, ganz wichtig, dass man das als langfristige Aufgabe begreift mit dem Beckenbodentraining, um dann eben die Probleme am Beckenboden, die später auftreten können, also Urininkontinenz oder Senkungen der Scheide, der Gebärmutter, dass man die einfach möglichst gar nicht erst auftreten lässt.
Wie lange beschäftigt mich dann sowas? Zieh mal das mal vor, ich hätte das gleich auch noch.
Ja,
wie ist das mit so Organabsenkung, Beckenbodenabsenkung?
Das sind häufig Dinge, die wir nicht direkt nach einer Geburt sehen. Wir kennen natürlich eben die Risikofaktoren, die das Risiko erhöhen, auch für langfristige Probleme. Also große Kinder, höhere Alter, wo das erste Kind geboren wird. Übergewicht ist da leider auch ein Thema. Alles, was den Beckenboden dauerhaft belastet, also Frauen, die einen chronischen Husten zum Beispiel haben, haben eben auch einen Risikofaktor. Und die Schwangerschaft und die Geburt sind eben was einfach noch mit dazukommt zu einem sowieso im Leben einer Frau vorhandenen Risiko für Urininkontinenz und Senkung. Das ist was viele Frauen erst dann richtig stärker merken, wenn die Wechseljahre kommen. Also eigentlich abseits der Phase, wo Kinder geboren werden. Denn dann haben wir das Problem, dass das Östrogen weniger wird. Wie ich vorhin gesagt habe, das Östrogen ist eben so gut fürs Gewebe und macht das Gewebe weicher, straffer, sehr heilungsfähig. Und wenn das Östrogen weniger wird, dann merkt das häufig sehr früh der Beckenboden. Dann kann man das nicht mehr so gut kompensieren, was vorher passiert ist. Und dann treten tendenziell die Senkungen oder die Inkontinenzprobleme auf.
Also ein Appell an alle Buttis, gerne schon in der Schwangerschaft trainieren, danach den Beckenboden auch nicht vernachlässigen.
Aber er darf erst mal heilen, das ist auch wichtig. Also er darf auch in den ersten 2 Wochen nach der Geburt wirklich erst mal seine Ruhe haben. Und gerade wenn größere Verletzungen sind, muss der die auch haben. Wir würden ja jetzt einen verletzten Muskel gerade auch nicht am Unterschenkel trainieren, sondern dann braucht er auch erst mal eine Phase, wo er zur Ruhe kommen darf. Und dann muss er auf jeden Fall wieder trainiert und bedacht werden.
Wie erfolgt denn die Wundkontrolle danach durch euch?
Grundsätzlich sollte eine Darmverletzung oder eine Geburtsverletzung jeden Tag mal gesehen werden, um einfach auch positive wie auch negative Veränderungen irgendwie wahrzunehmen. Das machen wir Hebammen oder die Kolleginnen auf der Wochenbettstation bei den Frauen. Und dann wir Hebammen natürlich in der ambulanten Wochenbettbetreuung schauen mit den Frauen auf die Nähte. Und ich persönlich mache das so, dass ich am Anfang sehr häufig gucke, aber auch immer frage, hast du Beschwerden? Wie geht's dir gerade? Wollen wir heute drauf gucken oder machen wir es morgen? Und dann geben die Frauen schon auch eine gute Rückmeldung oder sagen, nee, ich möchte, dass du nochmal schaust, weil mir ist das und das aufgefallen. Oder ich habe das Gefühl, hier zwickt das komisch oder so. Ne? Und dann gucken wir uns das wirklich, also alle 2 Tage oder jeden Tag an. Und dann gucken wir auch, sind zum Beispiel Nähte mittlerweile nicht mehr funktional, sondern stören die eher, kann ein Knoten sein, der sehr reibt oder Spannung drauf sein. Dann muss man manchmal diesen Knoten lösen und das bespricht man individuell mit den Frauen. Und am Anfang ist es so, dass die Frauen mit den Verletzungen oft profitieren, wenn sie zum Beispiel kühlen, also erstmal liegen. Beckenbodenentlastung heißt immer waagerechte Position. Es gibt keine beckenbodenschonende Haltung im Aufrechten, also weder sitzen noch stehen noch gehen ist Beckenboden schonend. Liegen im Wochenbett. Ganz früher wurden die Frauen deswegen 10 Tage hingelegt, weil es ja auch noch nicht so effektives Nahtmaterial gab und auch gar nicht so dieses Management, wie wir das jetzt haben. Und die Frauen lagen, damit ihre Verletzungen auch heilen
konnten, durften.
Macht auch Sinn, ne? Einfach um den Druck rauszunehmen.
Genau, um den Druck rauszunehmen. Und auch im Bett sitzen ist, wie gesagt, oft gar nicht so gut, sondern wirklich eher im Liegen viel sein. Das heißt nicht, dass man nicht auf Toilette gehen kann oder mal duschen gehen kann, aber Hauptteil des Tages sollte eher waagerecht sein. Schneidersitzpositionen sollte man mal vermeiden. Also alles, was auch in Spreizhaltung oder so geht, ist eben einfach oft auch nicht so sinnvoll. Ich bin immer wieder auch in der ambulanten Wochenbettbetreuung überrascht, wie schnell auch eben Schwellungen weggehen und das innerhalb kürzester Zeit sich super regeneriert. Also man ist davon wirklich überrascht. Und ich mache das auch ganz oft, dass ich den Frauen den Spiegel an die Hand gebe, weil viele sind so ängstlich. Oh, ich will das gar nicht angucken. Oh, das ist alles kaputt gegangen, das ist zerfetzt oder weiß der Geier, was man da so sagt. Und ich gebe den Spiegel und sage, traust du dich, wir machen das zusammen und man guckt gemeinsam und dann sind die mal so, ach so, ja, das geht doch. Ach so. Das hatte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Oder dass sie genau nochmal lokalisieren, wo haben sie einen Schmerz oder was stört sie, damit ich mir auch ein Bild machen kann und gucken kann, schicke ich die nochmal weiter.
Zum Arzt?
Zum Arzt, nochmal entweder in die Geburtsklinik oder eben dann zum niedergelassenen Gynäkologen, Gynäkologin. Das ist eigentlich, das klappt immer ganz gut. Und dann merken die auch irgendwann immer mehr, dass sie sich mehr belasten können. Der erste Stuhlgang ist häufig ein Thema, unabhängig von der Schwere der Verletzung. Auch wenn man gar keine Verletzung äußerlich hat oder keine Naht hat, es ist immer so, dass die Frauen denken, oh nee, das will ich gar nicht und so. Aber auch das,
weil sie sich nicht trauen,
sich nicht trauen zu drücken, weil man gerade das Gefühl hat, ah, es kommt wieder so alles an seinen Platz und dann soll man sich da ja wieder irgendwie öffnen und so ein bisschen Druck zulassen.
Und kann es auch sein, dass die Nähte da wieder aufgehen? Kann das passieren?
Nee. Nein.
Schüttelt beide den Kopf
vor. Nein, das ist oft eine Angst.
Ja.
Das haben fast alle Frauen, äußern so diese Sorge. Aber das ist nicht die Realität. Weil
gleich zu dem Druck, den der Wirt ausgeübt hat, ist ja wahrscheinlich der Stuhlgang auch.
Ja, genau. Das geht.
Zum Thema Wundheilung, wie ist das mit den Nähten tatsächlich? Lösen die sich selber auf?
Wir nutzen für die Nähte selbst auflösendes Nahtmaterial. Das heißt, es müssen keine Fäden gezogen oder entfernt werden. Wenn irgendwo Fäden stören oder mal ein Knoten irgendwo scheuert, dann kann der nach einer gewissen Zeit entfernt werden. Das wissen die Hebammen, wie man da gut mit umgehen kann. Aber es gibt keine generelle Notwendigkeit, irgendwelches Nahtmaterial zu entfernen.
Gibt es sonst noch Dinge, die eine Mama tun kann? Du hast jetzt gesagt, kühlen kann sie auch proaktiv mit tun. Mhm. Im Gegensatz dazu bitte nicht viel gehen, laufen, schwer heben. Gibt es sonst noch Hausmittelchen, die du sozusagen für die Wundversorgung irgendwie empfiehlst?
Also das Kühlen, das ist vor allen Dingen in den ersten, ich sage jetzt mal so 3 Tagen sinnvoll häufig. Ja, wenn Schwellung noch da ist, wenn so ein Wundschmerz am Anfang da ist, das tut denen gut. Und dann, wenn oft auch eben die Entlassung nach Hause passiert und man erstmal so ein bisschen so in seinem häuslichen Wochenbett ankommt, dann kann man den Frauen mal empfehlen, zum Beispiel mal ein Sitzbad zu machen. Oder viele haben jetzt mittlerweile solche Po-Duschen, die sie nutzen, wo man warmes Wasser reinfüllen kann und den Intimbereich und den Analbereich einfach so ein bisschen abbrausen kann. Oder die stellen sich unter die Dusche und spülen einfach. Das darf man alles machen, ja. Man sollte am Anfang keine Seifen benutzen, keine irgendwelche Chemie in dem Sinne nehmen. Aber man kann auch also Sitzbad machen mit Meersalz oder mit einem Tropfen Lavendelöl.
Meersalz nicht, aber total.
Nee, das tut den Frauen oft gut. Wenn man das so dosiert, das ist eine ganz schöne Methode. Also das empfehle ich immer ganz gerne. Das wird auch gut angenommen. Es gibt viele naturheilkundliche Sachen, die wirklich unterstützend sind. Die Arnika, Calendula, also Ringelblume oder eben auch Lavendel als wundheilungsfördernd und desinfizierend vor allen Dingen auch. So 1-2 Tropfen in so ein Sitzbad oder genau in so eine Po-Dusche das mit reinzufüllen und dann abzuspülen. Oder man kann auch einen ganz normalen Messbecher mit warmem Wasser nehmen und sich dann einfach nach dem Toilettengang nochmal so abspülen. Gerade am Anfang, wenn der Wochenfluss noch sehr intensiv läuft, ist das total gut und die Frauen fühlen sich dann so ein bisschen erfrischter. Dann hilft es oft auch, dass man mal nicht sich so ganz dick mit so dicken Binden und so einpackt, sondern einfach mal Luft dran lässt, ein Handtuch unterlegt oder so eine ganz normale saugstarke Unterlage nochmal im Bett hat, wo man einfach mal ohne Slip und ohne alles liegen kann. Das sind so die typischen, ich sage jetzt mal, Haus- und Hebammen-Tipps für die Wochenbettpflege. Und Wenn dann aber sowas ist, dass eine Naht vielleicht doch nicht so gut heilt oder entzündlich wirkt, dann muss man zum Beispiel gucken, ob man doch mal häufiger Sitzbäder macht. Für alle, die eine Naht haben, die tatsächlich aufgeht, weil eine Infektion drin ist, dann muss das sekundär heilen. Das gibt es ab und zu, zum Glück nicht so oft.
Was heißt sekundär heilen?
Es heilt von nicht an den Wundrändern, wenn man es so zusammenfügt, zusammen, sondern es kommt von unten nach oben, heilt das Gewebe wieder zusammen. Das hat man eben häufiger bei einer großflächigeren Verletzung oder wenn eben eine Infektion drin ist und man das die Naht aufmachen musste. Sowas gibt es leider, aber das tut zum Glück den Frauen dann in der Phase nicht mehr so weh. Also man denkt immer, oh, wie kann das sein? Das ist jetzt noch nicht richtig zu. Kann ich damit überhaupt laufen oder so? Das braucht eine Zeit, aber das ist zum Glück nicht so schmerzhaft dann. Aber man muss sich drum kümmern.
Und gut betreuen und an der Seite stellen. Die sind damit nicht alleine, die Mann.
Genau. Ich möchte gerne einmal nur darauf hinweisen, dass alles, was längerfristig vielleicht auch Beschwerden oder Probleme macht, bitte dazu führt, dass man sich irgendwo vorstellt, also dass man sich da vertrauensvoll an die eigene Gynäkologin, den eigenen Gynäkologen wendet und das eben auch anspricht. Es ist keine Schande und es sollte kein Tabuthema sein, denn da sind wir als Gynäkologinnen ja auch Expertinnen dafür.
Ab wann ist denn wieder Sport und Sex erlaubt?
Da gilt eben schon, gerade in der ersten Zeit, dieses Schonungsgebot, um den Druck vom Beckenboden wegzunehmen. Und dann kann man aber nach relativ wenig Zeit einfach sich zunehmend belasten und auf den eigenen Körper hören. Und wie fühlt sich mein Beckenboden an, wenn ich mehr auf den Beinen bin? Also wie ist das jetzt 4 Wochen nach der Geburt, wenn ich einen kleinen Spaziergang mache? Habe ich da Druck auf dem Beckenboden oder ist das eigentlich schon wieder ein ganz gutes Gefühl? Und dann fängt man langsam an mit mehr Sport, bestenfalls mit Dingen, die man auch schon vorher ausgeübt hat. Ich würde eher verzichten am Anfang, gerade vor der Rückbildung, auf Dinge, die den Beckenboden relativ stark belasten. Sowas wie Joggen gehen fällt da tatsächlich mit rein. Ne? Alles, was so Hüpfen sozusagen macht, ne? Trampolinspringen wäre so der krasseste Fall, würde ich sagen. Die Datenlage, die wir haben, zeigt an sich, dass Sport auf jeden Fall erlaubt ist, nach dem Gefühl, was die Frauen selber haben, dass wir da keine langfristigen Probleme erwarten. Also ja, für sowas wie Joggen gehen würde ich wirklich auch Rückbildung abwarten.
Und wie ist es mit Geschlechtsverkehr?
Man hat immer sehr so die Zeit des Wochenflusses vorgegeben als Zeit, wo man Geschlechtsverkehr meiden sollte.
Wie lang ist die ungefähr?
Naja, so 4 bis 6 Wochen. Der Wochenfluss wird ja zügig weniger nach der Geburt, verändert so ein bisschen die Farbe, versiegt dann nach 4 bis 6 Wochen etwa. Das ist wahrscheinlich tatsächlich nicht so streng zu sehen, wie man es jahrzehntelang gemacht hat. Auch da würde ich wirklich dafür plädieren, dass die Frauen gucken, wie es ihnen geht, wie sie sich fühlen, was für sie sich richtig anfühlt. Häufig ist Sex nicht das Thema für die Frauen direkt nach einer Geburt. Von daher gibt es kein Verbot unsererseits.
Aber ja, genau.
Eben das große Plädoyer dafür, sich da durchaus Zeit zu geben und auf den eigenen Körper und das eigene Lustempfinden eben auch zu hören.
Das sind schöne abschließende Worte. Dann vielen lieben Dank, dass ihr heute da wart, dass ihr so offen mit mir über dieses sensible Thema gesprochen habt, dass wir da viel Licht ins Dunkel gebracht haben und viel aufklären konnten.
Viel Licht ins Dunkel ist gut.
Schön. Schön, dass ihr da seid. Bis zum nächsten Mal. Sehr gerne.
Gern.
Tschüss.
Geburtskanal, der Podcast für den besten Start ins Leben. Eine Produktion für Henrike, dem Mutter-Kind-Zentrum in Hannover.